Hallo ihr Lieben, buongiorno. Zu zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass ihr reinhört hier zu unserem Podcast. Ich bin Leandra, ich bin Moderatorin, ich bin Schauspielerin und ich bin Sprecherin. Und diesen Podcast gibt's nur, weil ich selber wirklich ein bekennender Ex-Nutella-Holic bin. Und kein Dunkin' Donut, kein Crepe mit Nutella, das alles ist nicht an mir vorbeigegangen. Und ich habe ganz viele Jahre versucht, industriezuckerfrei zu werden und habe gemerkt, dass dieses ganze Thema wirklich soziologisch, gesellschaftlich, psychologisch, philosophisch, gesundheitlich, es ist einfach so ein Riesenthema und deswegen ist es gerade oft so eine Herausforderung, vom Industriezucker loszukommen. Ich habe mich so gefreut, ich war am Wochenende in Hamburg oder in der Woche Donnerstag war ich in Hamburg und habe da tatsächlich, ich war da für eine Moderation für die DRK und habe da tatsächlich Steffi getroffen, eine Podcast-Hörerin, und habe mich so gefreut. Sie hat mich angesprochen und meinte, du bist doch Leandra aus dem Podcast, ich bin zuckerfrei. Und es war so schön, weil ich da nochmal gedacht habe, Wahnsinn. Auch wenn wir uns nicht sehen, wir sind irgendwie doch immer mehr, die dieses Thema auf den Tisch bringen. Und heute, Lieben, freue ich mich riesig. Ich habe einen Mann zu Gast, den du vielleicht kennst, vielleicht aus dem Fernsehen, vielleicht von wirklich etlichen Interviews, vielleicht auch durch seine Bücher. Ich spreche heute mit Dr. Matthias Riedel. Vielleicht kennst du ihn von den Ernährungsdocs. Das ist wirklich auch so ein spannendes Format, wo gezeigt wird, wie man mit der richtigen Ernährung Krankheiten vorbeugen kann, lindern kann oder sogar heilen kann. Und außerdem hatte sie noch in seinen Büchern und in seiner Arbeit so viel mit Zucker und dem Süßgeschmack auseinandergesetzt. Süßstoffen, Emulgatoren, Zusatzstoffen. Also wenn man weiß, was alles allein in der Sahne drin ist und zu welcher Sahne wir am besten greifen, weil sie den Körper belastet. Wirklich unfassbares Wissen, auch was unsere Leber damit zu tun hat und wie wichtig ist, die Leber clean zu halten. Also es ist wirklich so ein spannendes Interview, zu verstehen auch, wie wirklich jedes einzelne Vitamin, wie jeder Mangel Einfluss haben kann auf das, wie es uns geht. Und ich habe mich wirklich nach der Folge noch so viel eingelesen. Es gab beispielsweise jahrhundertelang unzählige Menschen, die an Skorbut gestorben sind, also einem Vitamin-C-Mangel, wenn sie lange auf Reisen waren, nicht genug Obst oder Gemüse haben und immer nur Fleisch und Fisch gegessen haben. Und ganz viele Menschen sind damals wirklich einfach gestorben, unterwegs auf Reisen wegen Zahnfleischblutung, Blutung im Körper oder einfach wirklich Kräfteverfall, weil zu wenig Vitamin C da war. Und das haben wir heute natürlich nicht mehr. Aber das zeigt, dass Ernährung wirklich unser ganzes Sein betrifft. Und ja, wie das alles auch noch wirklich mit Zucker, mit dem Körper, mit der Psyche, mit dem Geist zusammenhängt. Es war wirklich so eine inspirierende Folge und ich freue mich riesig, dass du sie hörst. Ja. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der Folge mit Dr. Matthias Riedel. Hallo Herr Riedel, ich freue mich riesig, dass Sie im Podcast sind. Wenn man über das Thema Zucker spricht, sind Sie für mich der Ernährungsmediziner, der ganz viele Podcasts selbst dazu hat, Bücher dazu hat, darüber erzählt. Und deswegen freue ich mich riesig, dass Sie zugesagt haben, in den Podcast zu kommen. Und ich würde Sie gerne eine Frage direkt am Anfang oder Sie dazu befragen. Die häufigste Frage, die ich bekomme, ist: Welcher Zucker ist denn dann gesund? Ist der braune gesünder als der weiße? Darf ich jetzt gar keinen Zucker mehr essen? Und ja, nehmen Sie uns doch mal gerne mit in diese ganze Welt von Zucker, Süßstoffen und Co.
Ja, also das sind, glaube ich, mehrere Fragen auf einmal. Ja, also gar keinen Zucker mehr essen, ja, das ist natürlich Quatsch. Zucker ist halt ein dosisabhängiges Gift und die Dosis wird von der Weltgesundheitsorganisation eher so bei 25 Gramm am Tag und bei den deutschen Fachgesellschaften sogar 50 Gramm am Tag angesetzt. Das ist manchmal schon in einem Fruchtjoghurt drin, der von der Industrie vorgesüßt wurde. Ja, also haben wir schon manchmal 25 Gramm Zucker drin. Also das ist schnell erreicht. Also klar, die Menge, die wir so quasi zur Verfügung haben, ist nicht doll. Aber natürlich können wir Zucker essen, das mache ich ja auch. Wir müssen bloß immer einmal die Zuckermenge so ein bisschen im Kopf haben, so ein bisschen mitrechnen. Da gewöhnt man sich dran. Das hört sich jetzt erstmal sehr kompliziert an. Aber so einen Überblick haben, wenn ich jetzt beispielsweise ein paar Stückchen Schokolade gegessen habe, Eine ganze Tafel sind so 50 Gramm Zucker, ja. Eine halbe sind 25. Ja, dann weiß man, was man da gegessen hat, ja, und weiß, okay, dann halte ich mich heute ein bisschen zurück mit Fruchtsaft. Also da ist tatsächlich auch leider keine Entwarnung für den braunen Zucker, ob der Zucker nun braun ist oder weiß. Oder sonst wie als Sirup, auch leider als Honig, das muss man leider sagen, haben wir da keine Entwarnung. Zucker ist Zucker. Wir unterscheiden noch so ein bisschen zwischen halt dem Fruchtzucker, dem Haushaltszucker, Fruchtzucker, den wir halt in Säften haben, aber auch in den allermeisten Industrieprodukten. Der ist halt, ganz besonders ungünstig für die Leber, weil er direkt in die Leber reinwandert und zur Fettleber führt. Und das sehen wir, ein Drittel der Bevölkerung hat eine Fettleber und die Hälfte der Menschen mit Übergewicht. Das macht auch bei der Jugend kann nicht halt. 5-10% der Jugend ist da schon auf dem Weg zur Fettleber und das ist halt sehr, sehr besorgniserregend.
Dann steige ich noch ein bisschen früher ein, bis wir zu den verschiedenen Zuckersorten kommen, weil da will ich Sie unbedingt fragen. Ich habe das heute in einem Ihrer Interviews gehört, das war so super erklärt, da dachte ich, das möchte ich, dass er das auch in diesem Podcast macht.
Mhm.
Wenn Sie jetzt sagen Fettleber, Sie wissen, was ein Fettleber ist. Ich glaube, ich weiß es auch. Ich habe mir das auch mal einfach mal bei Google angeguckt, weil das super spannend ist, sich mal so verschiedene Leberarten anzusehen, wie so eine Leber sich entwickeln kann. Aber können Sie das mal konkreter machen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jemand jetzt eine Schokolade in der Hand hält und sagt, ja, dann könnte ich dann langfristig eine Fettleber bekommen. Das ist so abstrakt, weil zu wissen erstmal, was eine Leber macht. Was bringt mir meine Leber? Habe ich überhaupt eine Leber? Wie sieht die aus? Ne? Sich erstmal mit den Organen, die man hat, zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob diese ganzen Schritte man die so im Alltag macht, außer man interessiert sich total dafür oder ist Arzt. Also was wären das denn für Konsequenzen? Ich habe eine Fettleber. Was hat das denn mit mir zu tun? Wie äußert sich das denn?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Leber halt unser großes Stoffwechselorgan ist. Und die Leber ist irre, muss man sagen, irre gutartig. Also sie hält das aus, wenn wir uns betrinken. Und sie ist quasi das Entgiftungs- und Herstellungsorgan. Wenn man so will, ist die Leber das Organ, was alles herstellt, was wir brauchen, also jetzt an Substanzen, an Chemikalien, an Dingen, die wir brauchen und die werden dann von der Leber aus überall hin transportiert, auf der einen Seite und gleichzeitig ist sie auch das riesige Recycling- und Abfallunternehmen, wo all das hinkommt, was wir nicht mehr brauchen. Es wird dann abgebaut und der Müll aus der Leber, der geht über die Gallenwege dann in die Gallenblase, also an der Gallenblase vorbei, in den Darm. So scheidet die Leber aus, sie entgiftet, wenn man dieses Schlagwort gerne verwenden möchte, uns und ist deshalb auch so wichtig. Zu wissen, dass sie genau wie das Herz, also ein Organ ist, ohne das wir es gar nicht leben können, also wenn die Leber kaputt ist, dann haben wir nur noch wenige Tage mit sinkendem Befinden zu leben. Man fällt in ein Koma und ist dann tot. Also ohne Leber geht das nicht. Das ist anders bei der Niere, da kann man nochmal Blutwäsche machen. Die Leber ist halt sehr gutartig und die nimmt uns nicht so viel übel. Aber was sie nicht gut kann, ist halt, wenn so eine Fabrik, die alles Mögliche herstellen und recyceln soll, wenn die vollgestopft ist in den Regalen mit Fett. Und das kann man sich vorstellen, wenn man was produzieren soll und was reparieren soll und man hat in den Regalen nur Fett, ja, dann funktioniert die Arbeit nicht mehr so richtig. Und genau das ist, was passiert. Es gibt so mehrere Stufen von Fettlebergrad 1, 2, 3. Dann sind die Regale so voll mit dem Fettlebergrad 3, dass es zu Bindegewebeumbau führt. Das heißt, wertvolles Lebergewebe wird einfach abgebaut und wird narbig. Und das führt am Ende in die Leberzirrhose und das ins Leberversagen. Und was noch dazu kommt, das Risiko für Leberkrebs steigt natürlich in einer derart belasteten Leber. Und das ist das Problem. In Amerika, und da kann man so ein bisschen gucken, wo die Entwicklung hingeht, in Amerika ist das Leberversagen durch Überernährung oder Fehlernährung, kann auch eine Fettleber haben, wenn man schlank ist, also durch Fettleber schon die häufigste Ursache für eine Lebertransplantation. Das ist eine Hammernachricht. Da sind wir in Deutschland noch nicht so weit, aber also wir bieten bei uns im Medikum Hamburg auch die Untersuchung auf Fettleber an. Und Dabei machen wir spezielle Ultraschalluntersuchungen, den sogenannten Fibroscan. Und wir bieten es allen an, ja, weil jeder, der übergewichtig ist, und eigentlich jeder sollte es mal gemacht haben. Und wir finden immer mehr Menschen, auch junge Menschen, bei denen schon dieser narbige Umbau begonnen hat, also die Leber dauerhafte irreversible Schäden nimmt. Und die Therapie der Fettleber ist einfach gesunde Ernährung. Und dadurch ist sie zu 100% heilbar, wenn man nicht zu lange gewartet hat.
Okay, Sie haben jetzt gesagt Fett. Wir sprechen jetzt über Zucker. Können Sie damit den Zusammenhang, weil ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, ja, dann esse ich halt weniger Käse und weniger Butter. Die ist ja nicht fettig, aber die Schokolade, die esse ich, das ist ja Zucker. Dass Sie auch nochmal den Zusammenhang zwischen Zucker und einer Fettleber, weil das jetzt sind, einmal nochmal nahebringen.
Genau. Also Fettleber, Zucker, dann denkt man, ja, Moment, Fettleber, dann lasse ich jetzt das Fett weg, ja, nehme ich weniger Olivenöl und dann wird das besser mit der Fettleber. Also dieses Fett aus der Leber ist entstanden, und das sagen Sie völlig richtig, ist entstanden aus zu viel Zucker und dem falschen Zucker, sehr viel Fruchtzucker. Und dieser Zucker wird umgewandelt halt in Fett und dort eingelagert. Das heißt, es ist also eigentlich eher weniger ein Problem des Fettes als vielmehr der Kohlenhydrate, von denen ich zu viel aufgenommen habe, insbesondere die rasch ins Blut übergehen und insbesondere das vom Fruchtzucker. Klar spielen schlechte Fette, also ungesunde Fette, Industriefette, ja, Pommesfett, alles das aus der Systemgastronomie, das spielt natürlich auch eine große Rolle dabei. Also schlechte Fette, viel Zucker, viel zu viele Kohlenhydrate, das spielt eine große Rolle dabei. Und deshalb ist halt die Vermeidungsstrategie und auch die Therapie der Fettleber ganz einfach. Ich reduziere diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate, insbesondere auch Fruchtzucker. Ich kann schnell mit so zwei Gläsern Fruchtsaft, also mein Zuckerkonto, überlasten. Also das geht relativ schnell. Und ich setze auf gesunde Fette. Das sind zum Beispiel Olivenöl, Rapsöl oder auch Nussöle, auch Nüsse. Nüsse helfen bei der Entfettung. Die helfen bei der Entfettung gleich auf mehreren Stufen, nämlich also sie enthalten wenig schnell verfügbare Kohlenhydrate, gesundes Fett, Ballaststoffe und eben auch noch Eiweiß. Und Eiweiß ist dann auch tatsächlich, besonders pflanzliches Eiweiß, einer der Hauptfaktoren, sich die Fettleber wieder vom Leib zu halten. So gestaltet sich die Ernährungsumstellung. Und das funktioniert zu 100%. Da kann ich sogar, was man selten in der Medizin machen kann, ein Garantiesiegel drauf machen. Das ist quasi der Goldstandard, um die Fettleber zu beseitigen. Aber erstmal muss man natürlich gucken, ob man eine hat. Und ich rate jedem Übergewichtigen, einmal die Leber checken zu lassen. Es ist ein dermaßen wichtiges Organ. Vielleicht noch eins. Wie merkt man das? Ja?
Und das merkt man,
ne? Ja. Die Frage wollen wir stellen.
Nee, sagen Sie ruhig, ist perfekt. Ja. Weil ich denke, Sie haben ja gesagt, es können auch schlanke Menschen haben.
Ja.
Nicht nur Übergewichtige. Wie merke ich das? Weil was hat das mit mir zu tun? Wie betrifft mich das im Alltag? Ja.
Die Symptome sind einfach schleichend und viele merken das gar nicht, weil also die Leber ist ja als Stoffwechselorgan total wichtig und wir merken dann, dass wir müde sind, dass wir schlapper sind, dass wir antriebsloser sind. Also es ist dann Sand im Getriebe oder beim Beispiel zu deinem Fett im Getriebe. Es funktioniert schlechter und wir sind schlapper. Das kann sehr müde machen, sehr schlapp machen und unfit. Ja. Und das beziehen die Menschen ja gar nicht auf irgendein Organ. Ja. Das kann alles Mögliche sein. Und das kommt dann so langsam und so schleichend, dass wir hinterher erleben, wenn wir dann so eine Ernährungsumstellung gemacht haben, weg von der Fettleber, dass die Leute sagen, Mensch, also ich bin so fit wie schon lange nicht mehr. Manche vergleichen das sogar mit ihrer Jugend. Ja, aber weil es schon so lange ist, dass sie so unfit sind und sagen, ich bin so fit wie seit meiner Jugend nicht mehr. Also das kommt so eine Vitalität dann zurück. Das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Das ist eine Möglichkeit. Manche merken aber wenig und manche merken, weil die Leber natürlich durch diese Fetteinlagerung sich auch ums Doppelte vergrößern kann. Die merken einen richtigen Oberbauchdruck. Die sagen, hier drückt es so. Das ist dann rechts oben. Ja. Und im Extremfall kann eine Leber dreimal so groß werden, wie sie eigentlich ist. Und das ist natürlich ein Hammer. Das muss man sich mal vorstellen. Das nimmt auch Platz weg. Das drückt überall.
Ja. Und gibt's, Sie kennen sich ja dann wahrscheinlich aus, so eine gute Leber, wie wäre die? Hat die eine bestimmte Farbe? Ist die, wie erkennen Sie die? Ist die, dass wenn man beispielsweise den Check macht oder ich finde wirklich auch spannend, sich diese Bilder mal bei Google anzugucken, weil man da denkt, nee, so eine Fettleber möchte ich nicht haben.
Richtig, ja, einmal, ich habe leider kein Modell hier, aber wer ja, einmal mal Leber gekocht hat, der weiß, dass die Leber rosig, rötlich ist, ins Braune. Das ist die normale Farbe der Leber. Und dieses Fett tatsächlich, das sieht man, die Leber wird immer heller, immer blasser, im Prinzip wird sie immer gelber. Und später sieht man dann, wie die glatte Oberfläche der Leber runzlig wird, knotig. Das ist dann der bindegewebige Umbau. Und die wird richtig hart am Ende. Und das können wir ja messen. Wir messen einmal mit dem Fibroscan, messen wir einmal den Fettlebergehalt. Das können wir sehr sicher angeben. Und dann können wir auch die Weichheit der Leber messen. Die Leber muss weich sein. Beginnt sie hart zu werden oder Verhärtung zu zeigen, dann sind das schon Hinweise für eine Leberfibrose. Und dann ist höchste Eisenbahn, das kann man in den Frühstadien noch wieder rückgängig machen. Aber das, was an Verhärtungen dann eingetreten ist, an narbigem Umbau, das ist dann am Ende untergegangenes Lebergewebe. Und das ist einfach schade und es ist traurig.
Ja, ich finde auch so spannend, dass Sie das jetzt sehen können, weil ich habe mal gedacht, wenn man seine Organe sehen würde oder auch wie man die ganzen Arterien, wie man das alles verstopft, wir sehen es ja nicht. Wir sehen vielleicht auch, okay, Augenringe, blassere Haut, ich bin unfit oder so ganz bisschen, was dann natürlich überschminkt werden kann oder wir haben ja 1000 Wege gefunden, aber so direkt unsere Dinge zu sehen, die passieren, wenn wir zu viel Industriezucker beispielsweise essen, Sie können das jetzt als Arzt, aber wir als Normalverbraucher, außer jetzt zu Ihnen zu kommen und diesen Test zu machen, haben wir oft gar keinen Bezug und müssen dann quasi Beweise suchen und Dinge erkennen.
Genau, das ist, man weiß nicht, man hatte kein Fenster in sich rein. Allerdings, wenn man das mal googelt, wie sieht eine Fettleber aus oder auch wie sieht eine Lunge aus, wenn man lange geraucht hat, die ist dann einfach schwarz, dann wird das relativ schnell deutlich, ne? Aber das ist, es geht halt darum auch, dass wir ein Gefühl dafür empfinden, was ist natürlich, was ist gesund, ja? Und wo kommt der Mensch her? Wie sollten Menschen leben? Ja? Weil so wie wir jetzt hier so leben, in Städten und in Gemäuern, da kommen wir ja nicht her. Wir kommen ja eigentlich aus dem Wald, ja? Und dann, wir haben das gegessen, was im Wald war. Wir haben das gesammelt, was im Wald war. Und was wir da gesammelt haben, das war einfach für uns das leicht Zugängliche. Das waren halt Pilze, ja? Konnten nicht weglaufen. Das waren Beeren in der Saison. Natürlich haben wir dann auch viele Beeren gegessen. Und natürlich ist dann die Leber mal vielleicht in der Erntesaison ein bisschen, hat schon mal 5% mehr Fett bekommen. Das ist aber auch kein Problem, weil das baut der Körper dann, wenn die Erntezeit vorbei ist, wieder ab und dann kommt die nächste Hungerzeit. Nur mal als Beispiel vielleicht, das ist so ganz plakativ, so ein Beer, ja, der sammelt in der Saison, der isst am Tag an die 200.000 Beeren. Also 200.000 Beeren schnappert der weg, ist natürlich auch ein Riesentier. Und der ist nachher vor dem Winter so fett und der hat tatsächlich auch eine Fettleber. Das ist für den normal. Und dann geht er halt in den Winterschlaf und wenn er aus dem Winterschlaf aufwacht und manchmal säugen die ja ihre Kinder noch in der Höhle, dann kommt der aus der Höhle raus, dann kommt die Bärenmutter aus der Höhle raus, die Fettleber ist weg und sie musste halt auch diese Reserven anlegen. Also natürlich können wir auch mal ein bisschen zulegen und wir wissen da auch zum Beispiel, dass wenn wir Weihnachten feiern oder hinterher noch gleich nochmal Silvester, dann kann der Fettlebergehalt, also der Lebergehalt, der Fettgehalt der Leber um 1-2% steigen. Also über Weihnachten, ne? 2% mehr, kommt nochmal Silvester dazu, nochmal 2%, dann haben wir plus 4%. Wenn wir die dann wieder abbauen, alles gut, ja? Wenn wir dann aber nachher zu den Ostereiern übergehen, ohne das abgebaut haben, ohne uns Energie verbraucht zu haben, ohne bewegt zu haben, dann sieht es übel aus und dann sehen wir das, was wir bei den meisten Menschen sehen, ab 30 stetige Gewichtszunahme und einher geht dann auch die Fettleber.
Wahnsinn. Das müsste man eigentlich so überall mit Plakaten irgendwie aufhängen. Also wir haben jetzt gesagt, Industriezucker ist auf jeden Fall ein Fettleber-Superbeschleuniger. Und nehmen Sie uns doch mal mit, weil Sie einfach so ein Guru im Zuckerbereich sind. Freue ich mich, wenn Sie uns ein bisschen mitnehmen, weil ich bekomme ganz viele Nachrichten. Was ist mit Kokosblütenzucker? Was ist mit braunem Zucker? Ist der gesünder? ist ja auch spannend, dass was mit Weiß assoziiert wird, mit Braun in Gesundheit. Was ist mit Sucralose? Da habe ich in einem Interview gehört, dass das Frauen sogar dazu führen kann, dass sie mehr Hungergefühle haben und die Lebensmittelindustrie sich vehement dagegen wehrt und trotzdem das noch überall verkauft wird. Also wie stehen Sie zu diesen neuen Zuckeralternativen? Was würden Sie raten, wenn man Lust auf Süß hat, vielleicht auch was zu backen? Sie sprechen oft von Ahornsirup oder auch Datteln, habe ich gehört. Nehmen Sie uns da gerne mal mit.
Ja, also klar, erstmal die Frage ist natürlich, brauchen wir Zucker? Müssen wir Zucker essen? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Zucker ist, wenn man mal, und da finde ich, ist immer der Vergleich zu unseren nahesten Verwandten der allerbeste, weil wenn wir uns mal, das kann ich auch nur jedem empfehlen, es gibt super Produktionen, Netflix-Produktionen oder Dinge, die auf Netflix gezeigt werden, von wie Schimpansen leben, was sie essen, aber auch Gorillas. Und bei denen ist die, bei allen Primaten ist die Ernährung pflanzenbasiert. Und wenn man mal guckt, wo kriegen die den Zucker her? Die haben Honig vielleicht mal, den klauen sie den Bienen, aber das war's. Ansonsten ist Honig, ist Zucker in der Natur extrem selten. Das ist bei uns halt anders geworden. Wir brauchen den Zucker nicht. Zucker ist halt eine Kohlenhydratform und natürlich brauchen wir Kohlenhydrate. Aber wozu? Kohlenhydrate sind nichts weiter als Brennstoff. So, und Kohlenhydrate sind in allem, was Pflanzen herstellen, enthalten. Ja, sogar auch, wir können auch Kohlenhydrate aus Fleisch sogar generieren. So, und dann brauchen wir nicht extra Zucker. Also das ist schon mal die erste schlechte Nachricht für alle, die gerne auch mal was Süßes essen oder auch ihre Speisen mit Zucker würzen. Das brauchen wir nicht. Ja, nun, es gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Auch ich esse Zucker, ich esse Marzipan, ich esse Schokolade. Aber achte immer auf mein Konto. Und wenn wir mal schauen, wie sieht es aus mit den Zuckerarten, was wir also dann essen? Also wir haben zum Beispiel die Fructose, das ist ein Einfachzucker, genauso wie auch Traubenzucker, das ist Glucose, das kennen alle als Glucose. Und dann gibt es die sogenannten Zweifachzucker, das ist der Haushaltszucker, das ist die Saccharose. Und dann haben wir noch den Milchzucker als Laktose und den Malzzucker als Maltose. Das sind Zweifachzucker, also zwei kombinierte Zuckerarten, nennt man dann Zweifachzucker. Das ist für uns im Alltag eigentlich weniger relevant, weil am Ende kommt es halt darauf an, wie viel Zucker nehmen wir denn zu uns. Und in der Küche steht das entweder so als der normale Haushaltszucker. Und den können wir halt von der Rübe bekommen oder auch vom Zuckerrohr. Macht keinen Unterschied. Und ob das nun braun ist, das ist eine optische Frage. Hat vielleicht auch manchmal so ein Rohrohrzucker, hat so einen etwas malzigeren Geschmack. Ist alles in Ordnung, kann man machen. Aber es bleibt einfach unterm Strich dabei. Es handelt sich hier um Zucker. Und dann haben wir halt noch die Sirupe. Dann sagen alle, naja, es ist ja Ahornsirup und so weiter. Oder Honig. Ja, in der Küche macht das einen Unterschied. Das mache ich ja auch. Aber am Ende ist es so, dass halt die Sirupe eben sehr fruktosehaltig sind. Und damit sind wir am Ende wieder unterm Strich bei Zucker. Und da sogar eben noch bei Fructose. Und wenn ich viel hochverarbeitete Lebensmittel esse mit viel Fruchtzucker, mit viel Fructose, dann habe ich da ein Problem. Das ist so mal grob der Überblick über das, was wir an natürlichen Zuckern haben. Naja, und dann haben wir eben den Run raus aus dem Zucker rein in, ja, Hauptsache süß. Und da nehme ich dann jetzt halt Zuckeraustauschstoffe oder Süßstoffe zu mir. Ja, die haben dann den Vorteil, dass sie weniger Kalorien haben, aber es kommt zunehmend raus, halt in der Forschung, dass wenn ich in Massen Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe zu mir nehme, dass das auch bei uns biologische Effekte hat. Ja, also als Beispiel. Ja, als Beispiel, man hat jetzt einmal 6 Süßstoffe untersucht und in Relation gesetzt, wie hoch ist das Risiko für Demenz in Bezug auf die Höhe von Süßstoffen und festgestellt, je mehr von den Süßstoffen ich mir zunehme, desto höher das Demenzrisiko. Da wird jetzt gesagt, naja, Wer viel Süßstoffe isst, isst auch viel hochverarbeitete Produkte und er ernährt sich vielleicht auch schlechter und der hat ein höheres Demenzrisiko. Mag sein, ja. Wir wissen aber auch von der Sucralose, andere Daten, dass es den Sättigungseffekt besonders bei Frauen, was Sie gerade sagten, auch stören können. Und das erklärt vielleicht auch, dass wenn wir vergleichen, trinken die Leute Tee oder Wasser mit natürlichem Aroma versetzt, oder trinken sie Limonaden mit Süßstoff ohne Zucker oder trinken sie Limonaden mit Zucker. Und wenn man dann guckt, wer hat am meisten Gewicht, dann stellt man fest, die natürlich ohne Süßstoff und ohne Zucker haben am wenigsten Gewicht und die mit Zucker haben am meisten Gewicht. Aber dazwischen liegen die mit dem Süßstoff. Und dann fragt man sich, wieso ist denn nicht die Gewichtsentwicklung bei denen mit Süßstoff genauso gut wie bei denen ohne Süßstoff und ohne Zucker, also nur mit Wasser. Es ist also nicht wie Wasser und das erklärt mittlerweile eben auch die Situation, dass man sagen kann, ja, es kann sein, dass es bei uns die Sättigung, die Sättigungsregulation stört. Es kann auch sein, dass die Darmflora einen Schaden nimmt, weil auch da haben wir Hinweise, dass bestimmte Süßstoffe die Darmflora so verändern, dass man ein höheres Diabetes-Typ-2-Risiko hat. Ganz neue Daten habe ich jetzt gerade heute Morgen gelesen, dass manche Süßstoffe die Darmflora so verändern, dass das Risiko für Autoimmunerkrankungen steigt. Ja, also dass man ein höheres Risiko für Morbus Crohn beispielsweise entwickelt. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft nahezu explodiert. Ja, man kann richtig von Explosion sprechen, weil jeder Zehnte hat das. Und je jünger ich in den Jahrgängen runtergehe, desto häufiger. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, ja, wir haben zwar auch Autoimmunerkrankungen, das ist Rheuma häufig dann, bei älteren Menschen, weil da wird das Immunsystem ungenauer, fahriger und dann kann auch mal leicht Rheuma entstehen. Aber wenn junge Menschen mit einem super gut eingestellten Immunsystem, wenn die eine Autoimmunerkrankung kriegen und es kriegen ganz besonders auch eben häufig Frauen, dann stimmt da was nicht. Und wenn ich dann gucke, wie sieht es denn bei den Naturvölkern aus, ja? Haben die denn auch Autoimmunerkrankungen? Da muss man sagen, nein. Ja? Und es gibt eben ganz klare Warnungen eben auch schon vor bestimmten Chemikalien, die bei uns in Lebensmitteln zugelassen sind. Das sind die Süßstoffe, das sind Emulgatoren, wie wir sie in der Sahne vorfinden, wo die Fachgesellschaften für Magen-Darm-Krankheiten sagen, bitte nicht essen, wenn du eine autoimmune Darmerkrankung hast. Und ich finde, das sind natürlich Warnhinweise, wo man sagt, ja, ist richtig, wenn ich eine autoimmune Darmerkrankung habe, dann sollte ich es nicht essen. Aber wie ist es denn vorher? Kann ich damit vielleicht sogar mein Risiko reduzieren? Ja, und das ist sogar sehr wahrscheinlich. Und deshalb rate ich auch dazu, mit den künstlichen Süßungsmitteln sehr, sehr vorsichtig zu sein. Die Fachgesellschaften sagen auch, ja, kannst du machen, aber wenig. Aber das Bundesamt für Risikobewertung sagt, wir wissen gar nicht, wie viel die Leute davon zu sich nehmen, ja? Weil das in allen Produkten drin ist. Ist sogar anzunehmen, dass viele die täglich empfohlene maximale Aufnahmemenge sogar deutlich überschreiten. Und das ist ein Zustand, ehrlich gesagt, den finde ich persönlich skandalös. Deshalb kann ich nur jedem raten, klar, achtet nicht nur auf euer Zuckerkonto, sondern achtet auch darauf, dass ihr nicht zu viel Chemikalien zu euch nimmt und insbesondere auch Süßstoffe.
Ja, Chemikalien meinen Sie darunter auch noch diese ganzen E308 in veganem Käse. Ich habe mal eine Zeit lang veganen Käse gegessen, hatte mal Kopfschmerzen und dachte, was ist das neue Element? Ich habe nie Kopfschmerzen. Ja. Ich habe weggelassen, ich hatte gar keine Kopfschmerzen. Also wahnsinnig. Ja. Und ich, das ist also richtig Ursachensuche. Oder Sie haben jetzt gesagt, in der Sahne, was haben Sie da genannt? Ein Emulgator?
Ja, Emulgator. Ne? Also wer älter ist, der weiß, dass das Sahne, wenn sie steht, auch Biosahne, dann setzt sich oben das Fett ab. Das ist für
aber
mich
das ist normal. Ja gut.
Ne, genau. Ja, genau. Aber naja, die Hersteller sagen, sieht ja nicht so schön aus, machen wir Emulgator rein und dann verteilt sich die Sahne gleichmäßig, macht man die Sahne auf so und sieht keine Fettablagerung. Und das wird gemacht chemisch durch einen Emulgator. Das ist Carrageen. Carrageen gilt als unbedenklich, ist aber nicht unbedenklich für Leute mit einer Darmentzündung. Ja? Und es steht auch im Verdacht, die Durchlässigkeit des Darms zu erhöhen, die Darmflora zu stören, könnte also ein Faktor sein für die Entstehung, eine Erklärung dafür, warum wir so viele autoimmune Darmerkrankungen haben. Das ist nur ein Beispiel. Ja? Wenn wir dann aber auch weiterschauen, klar, das Beispiel veganer Käse, ist, die ersten veganen Käse waren reine Astronautenkost. Das Gleiche gilt auch für, ja, vegane Buletten, ja. Weil dann haben die Hersteller haben dann genommen isoliertes Eiweiß, also entweder Erbsen, Eiweißhydrolysat. Das ist ja nichts von der Erbse, sondern es ist einfach nur Eiweiß. Ja, aber dann hat man jetzt also dieses Eiweiß und dieses Eiweißpulver schmeckt gar nicht. Also, und wie soll denn daraus ein schmackhafter Käse werden? Das heißt, ich muss da Wasser zutun, so, dann ist das flüssig. Dann darf es sich aber nicht absetzen, kommt der Emulgator dazu. Dann ist es immer noch zu flüssig. Dann muss ich es Gelee-artiger hinbekommen. Das mache ich mit Kleister. Also tatsächlich ist es Kleister, ja. Da wird Zellulose, Hydroxycellulose reingemischt. Das ist dann einfach Kleister. Dann wird es ein bisschen dickflüssiger. Da muss ich jetzt noch eine Farbe reinmachen. Dann kommt dann einfach, wenn wir Glück haben, rote Beete-Farbstoff dazu. Das ist ja noch gesund. Dann muss ich aber noch Geschmack reinkriegen, weil es schmeckt ja noch gar nicht. Also kommt noch künstlicher Geschmack rein und künstlicher Geschmack ist auf dem Weltmarkt richtig billig zu haben. Da gibt es so ein Fass, womit man unendlich viel herstellen kann für ein paar hundert Euro. Ist richtig billig. Ein Tropfen reicht manchmal schon für einen Liter Grundsubstanz, damit es nach irgendwas schmeckt. Dann kommt noch Salz da rein, ein bisschen Zucker. Dann wird es in Form gepresst und dann sieht es aus wie entweder eine Bulette oder wie Käse oder was auch immer oder wie Fisch. Aber es ist nichts weiter als gemanschte Chemie. Gibt ein paar Beispiele, das gibt's bei veganem Käse, das gibt's bei den veganen Buletten. Und das muss man streng trennen von beispielsweise veganen Buletten, die man herstellt aus Erbsen, aus Bohnen, aus Zwiebeln, aus Pilzen.
Die man zu Hause herstellt, selber.
Ja, die man selber macht. Manche Supermärkte bieten das auch als Eigenmarke an, ne? Weiß ich, große Discounter machen das und dann gibt es eine Bulette und dann liest man hin, da ist also echt Zwiebel drin, dann ist es.
Ja.
Und das ist davon zu trennen. Man sieht es erstmal optisch nicht, man muss auf die Zutatenliste gucken. Das ist dann ungesund. Ich esse es nicht. Bei uns in der Abteilung hier im Medikum Hamburg in der Ernährungsmedizin kann ich garantieren, wir sind ja 30 Mitarbeiter allein in der Ernährungsmedizin, da fässt das niemand an. Und wir halten uns auch bei künstlichen Süßstoffen stark zurück, weil du kannst es ja gar nicht verhindern. Es ist ja im Restaurant drin, in der Fertigsoße, wenn man mal in so ein Restaurant geht, was man nicht gerne möchte, aber 90% der Restaurants verwenden Fertigprodukte. Das ist leider so. Der Kost.
Von Wien, ne? Tod, meinen Sie, oder? Was schon gebracht wird, oder was meinen Sie jetzt?
Ja, genau. Die verwenden Fertigsoßen, ja. Auch wenn sie behaupten, es ist alles hausgemacht. Es gab mal eine Stichprobe vom SWR, da haben die Sauce Hollandaise in 11 Restaurants getestet, haben die Wirte gefragt, habt ihr das selber gemacht? Ja, ist das hausgemacht? Und dann haben sie das ins Labor geschickt. Und das Ergebnis war niederschmetternd. Fast alle haben gesagt, es ist hausgemacht. Aber nur einer hatte das hausgemacht und 10 waren schon fertig gekauft. Und darin haben wir natürlich Freifahrt für Chemie. Und deshalb nehmen wir das, wenn wir in normale Restaurants gehen, auch schon so auf. Weil viele Restaurants kriegen halt ihre Lebensmittel in Tüten. Da wird das Schnitzel aufgeschnitten. Da gibt es schon fertige, für Hotels ist das häufig so, gibt es fertiges Spiegelei, das wird dann warm gemacht. Oder es gibt Eischeiben in Würsten, die werden hergestellt. Es gibt große Firmen in Europa und die verkarren das überall hin. Und tatsächlich ist es preiswerter und man hat in der Küche halt keinen Koch mehr stehen oder weniger Köche, sondern nur noch Leute, die eine Schere bedienen können, die aufschneiden und das Zeug warm machen können. Jede Systemgastronomie, jede Gastronomie, die es hier gibt und da gibt und hier und überall die gleiche Qualität herstellen, arbeiten nach diesem Muster. Und dann ist die Soße, die Barbecue-Soße, natürlich ein hochverarbeitetes Fertigprodukt.
Wahnsinn. Ich habe mich gerade gefragt, Herr Riedel, wenn man jetzt, Sie sagen jetzt, Sie gehen manchmal essen, dann nehmen Sie das Risiko mit. Das ist einfach so, sonst können Sie gar nicht normal gesellschaftlich teilnehmen. Ich nehme aber an, Sie kochen auch oft oder bei Ihnen zu Hause. Ja. Sie machen die Sachen selber oder achten bei Ihren veganen Buletten darauf, dass wenn Sie diese eine Mischung nehmen, was ich gehört habe, was Sie nicht machen, dass Sie dann die gute nehmen und nicht die andere. Ja. Wie wäre das denn jetzt, wenn wir jetzt mal einen Mensch statuieren, der alle Süßstoffprodukte, die jetzt gerade aus dem Boden schießen, mit irgendwelchen Flavor Drops in Joghurt und so, also den ganzen Horror quasi,
der Horror,
dann alles verarbeitete mit Industriezucker plus nicht die Bio-Sahne, wo kein Emulgator drin ist, wo das Fett hängt, sondern eine, also die ganz, diese ganz günstigen, die sind ja meistens, also umso günstiger habe ich auch beobachtet, leider, da ist, also man zahlt mit dem günstigen Preis den ganzen Müll in Anführungszeichen mit. Das ist so eine Beobachtung von mir. Was wäre denn jetzt, wenn wir einen Mensch statuieren, beispielsweise, ich bin jetzt Anfang 30, der jetzt die nächsten 30 Jahre das so machen würde?
Gute Frage, eine sehr gute Frage. Und das ist tatsächlich die Frage unserer Zukunft. Um nichts weniger geht es darum. Diese Substanzen, die man, was ich jetzt gerade mit dem veganen Burger und der Bulette genannt hatte, die sind so dermaßen billig. Ich kaufe halt dann dieses Proteinpulver und dann wird der Rest nur noch aus Chemie hergestellt. Da ist sogar der Süßstoff viel, viel billiger als der Zucker. Ja? Und das bietet natürlich enorme Margen. So. Und wenn, daraus hat sich seit den 50er Jahren eine Industrie entwickelt, wo wir gesagt haben, na, das ist ja toll, die Industrie stellt jetzt Produkte her, die vergammeln nicht mehr, und steht ein Haltbarkeitsdatum drauf, die sind in Tüten. Und als ich klein war, bin ja schon über 60, da gab es noch überall Tante-Emma-Läden. Ich bin als Vierjähriger, Fünfjähriger zum Einkaufen geschickt worden um die Ecke und da kriegte ich die Butter noch abgeschnitten aus dem Fass. Ja, gut. Da wurde die Milch noch abgebucht. Wir haben mittlerweile Supermärkte mit Tausenden von Quadratmetern vollgestopft mit Produkten, die nicht gut für uns sind. 80% dessen, was im Supermarkt steht, ist für uns nachweislich ungesund. Zumindest sollten wir es nicht kaufen. Und dann hat sich Forscherteam in der Universität Sao Paulo vor 15 Jahren hingesetzt und hat gesagt, was passiert denn? Diese Frage, ne? Untersucht. Was passiert denn, wenn wir diesen ganzen Kram essen? Und er hat die Einkaufszettel von Brasilianern untersucht und hat festgestellt, wenn die Leute Mehl, Eier, Grundnahrungsmittel kaufen, hat geguckt, was für Krankheiten entwickeln die. Und vom Einkaufszettel her, allein vom Einkaufszettel her, wenn die halt diese ganzen Produkte kaufen, was passiert mit denen? Und die Ergebnisse waren so, muss man sagen, erschütternd, dass die Branche gesagt hat, das kann nicht sein. Also das Ergebnis war nämlich, wer mehr von diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln mit Chemie zu sich nimmt, hat ein höheres Risiko für alle Zivilisationskrankheiten. Und da beziehe ich mit ein Depressionen, Autoimmunerkrankungen, Krebs, auch psychische Störungen, Ängstlichkeit, ja, um da mal in die Richtung zu gehen. Ja. Aber alles, Übergewicht, Typ-2-Diabetes sowieso, Fettleber auch, also egal was, alle Krankheiten, und die wir jetzt, die bei uns das die große Krankheitslast auch ausmachen und die großen Kosten verursachen, ja, die steigen darunter. Und dann hat man gesagt, das ist Quatsch, das kann gar nicht sein, hat die Studien wiederholt und es kommt immer wieder aufs Gleiche raus. Ich sehe es hier bei uns im Medikum Hamburg auch eben an meinen Patienten, wenn, und sehen wir auch bei den Ernährungsdocs, da zeigen wir auch immer, guck mal, das hast du die letzte Woche gegessen. Und daraus entstehen halt die Krankheiten. Wir haben hier unten im Supermarkt und wenn ich da in die Einkaufswagen gucke, kann ich den Leuten ihre Krankheiten vorhersagen. Ich sehe sie ihnen manchmal sogar auch schon an. Aber das Allerschlimmste dabei ist, und das finde ich, und das läuft gerade ab und das merkt jeder, dass das auch, wie Sie das auch sagten gerade, veganer Käse, Kopfschmerzen, diese Symptome, die wir merken, ja, die sind so unspezifisch, dass ich nicht sagen kann, also ich kriege jedes Mal Herzrasen, wenn ich veganen Käse esse. Das wäre dann klar, könnte man gucken, dann kann man auch EKG machen. Aber diese Symptome, ich finde mich uncool, unfit, ich bin schlapp, ich bin so, habe mich Couch-Potato-mäßig gegessen. Das können wir im Tierversuch auch immer super nachweisen. Man kann Mäuse so füttern, dass sie sich in die Ecke legen, mit Artgenossen keine Kontakt mehr aufnehmen, keinen Bock haben, auszubrechen, nichts mehr untersuchen, nicht mehr neugierig sind. Und wir nennen das auf Deutsch Couch Potato, wir nennen das Depression. Wir können Mäuse depressiv ernähren. Und es ist das, was wir in unserer Gesellschaft auch erleben, dass ein Drittel der Mädchen psychische Störungen haben, ein Drittel der Mädchen hat gestörtes Essverhalten. Noch keine Essstörung, aber gestörtes Essverhalten. Bei den Jungs ist es 25% davon. Angststörungen nehmen zu. Die Grundschullehrer berichten, dass ihre Zöglinge ängstlicher werden. Natürlich hängt das mit allen möglichen Kram zusammen, mit Social Media, mit dem Handy und so weiter. Es hängt aber auch mit der Ernährung zusammen. Und das Thema ist mir halt so wichtig, weil wir die Ernährung eben auch einsetzen gegen die Depression. Wir können Depressionen um bis zu 30% verbessern. Ja, wir können auch Angststörungen verbessern. mit der richtigen Ernährung. Dafür gibt es immer mehr Beweise und wir sehen es klinisch, passiert es den bei uns hier jeden Tag. Ja, wir setzen es ein. Ich finde das Thema deshalb so wichtig, dass ich habe hier gerade, liegt es zufällig, die Longevity Food Formel fürs Gehirn. Das ist mir so wichtig.
Das werde ich mir holen. Das wusste ich gar nicht.
Das ist ganz neu rausgekommen. Das ist letztlich erklärt es, was passiert, wie wir uns, muss man sagen, dement essen. Und das passiert gerade, wie wir uns dement, depressiv und ängstlich essen. Und das allein jetzt mal auf die Psyche bezogen und eine kranke Gesellschaft, das muss man sagen, und die Krankschreibungen für psychische Erkrankungen sind ja auch explodiert. Und wir haben junge Menschen, junge Mitarbeiter mit Depressionen. Ja, das gab es früher in der Art so nicht. Und vor allen Dingen die Demenz ist etwas, was uns nachher in die Gesellschaft schwappt, was wir am Ende nicht mehr bezahlen können. Das macht einen erhöhten Pflegeaufwand. Ehrlich gesagt, laufen wir in unserer Gesellschaft in sehenden Auges in eine Katastrophe. Die Krankheitskosten explodieren derartig auch durch das falsche Essen. Wir haben Daten, dass wir sagen können, 90% von dem, was wir in den deutschen Praxen bearbeiten, ist selbst verursacht. Ja? Und da spielt Ernährung, Alkohol die wichtigste Rolle. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Wir sind eine Gesellschaft, in der wir uns krank essen. Und das ist 90% der Krankheitsfälle. Und wir lassen es laufen. Und wir gucken der Politik zu, wie sie darüber nachdenkt, wie man Kosten dämpft, wie man jetzt die Leistung runterschraubt. Dabei wäre ursachenorientiertes Handeln eigentlich die Wahl die Methode der Wahl.
Ja, ich finde auch so spannend, also diese Verbindung, die psychogene Wirkungsweise, weil viele haben immer mit Zucker, Fettleber, wenn sie den Begriff gut kennen und wissen, was ist es, Diabetes, man kennt immer so diese Sachen, wo man denkt, das passiert mir eh nicht, aber dass es so nah ist, dass wir vielleicht ängstlicher reagieren, Chancen nicht wahrnehmen. Auch persönliche Weiterentwicklung, Karrieremöglichkeiten, weil wir sagen, wir sind halt so ein ängstlicher Typ, aber dass das mit dem Nutella-Brot davor zusammenhängt, das ist noch überhaupt nicht klar. Und ich finde es so spannend, ich kriege auch ganz viele Rückschriften zum Podcast. Ich empfehle ganz oft so Gesundheitstorten mit Blaubeeren, die man mit Nüssen macht, also richtig full of guter Sachen und kriege dann auch ganz oft Nachrichten. Klar, alle sagen mir, sie haben super abgenommen, aber das Tolle ist auch, dass sie sagen, in der Familie Entzündungswerte, also Gelenkschmerzen, die über die Jahre lang, also so Sachen, die ich gar nicht, ich bin ja kein Arzt, ich empfehle quasi nur, teile nur, was mir gut getan hat mit zuckerfrei, aber ich kriege so Symptomlisten, die verschwunden sind, geschickt, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt und das gar nicht klar war, für sie ist das wahrscheinlich, sie kennen das wahrscheinlich, aber ich dachte, okay, die schreiben jetzt einfach, sie haben keinen Heißhunger, sie sind gesünder, besseres Immunsystem, bessere Haut, weniger Falten. Aber richtige Krankheitsrückgänge, das ist so krass.
Das ist genau so, das ist hier bei uns unsere Alltag, aber Ernährungsmediziner sind halt sehr rar und welche, die da, wir arbeiten hier seit Jahrzehnten damit, ja, und wir sind voll drin, wir wissen, was wir alles machen können, wir haben über 100 Krankheiten, die wir mit Ernährung heilen oder lindern können oder auch vorbeugen können. Das reicht von der altersbedingten Erblindung bis zum Zahnausfall, ja. Also dazwischen ist alles, ja. Also eigentlich eher so, dass wenn jemand eine Krankheit hat und er die Frage stellt, kann ich damit Ernährung was machen, ist zu 90% die Antwort ja. Und dieses Potenzial wird in unserer Gesellschaft null gehoben, weil es liegt jetzt auch ein bisschen daran, dass ein Drittel der Ärzteschaft so alt ist wie ich und damit gar keine Erfahrung hat, ja. Das kommt schon mal dazu. Sie sagen, das haben wir nie so gemacht und das kenne ich gar nicht. Und ich kenne auch noch die Vorwürfe von vor 10, 15 Jahren, wo die Patienten hier heimlich zu mir kamen und sagen, ja, kein Brief an den Hausarzt, der hält sich für einen Scharlatan. Ja, das habe ich alles hinter mir. Mittlerweile werden wir halt von Universitäten auch empfohlen, dass man zu uns kommt und man arbeitet auch mit zusammen. Der Scharlatan-Vorwurf ist weg. Aber woher kommt der Scharlatan-Vorwurf her? Weil es so wahnsinnig bahnbrechend ist, dass wir schwere Erkrankungen tatsächlich mit der Ernährung bessern können. Und das hört sich doch ehrlich gesagt unglaubwürdig an. Das nehme ich auch gar keinem Kollegen übel, dass er das denkt. Weil wie kann er denn eine Schuppenflechte mit Ernährung bessern? Wie kann denn das Rheuma besser werden? Wie kann er denn die Leute so ernähren, dass das Rheuma weggeht? Ja? Das ist doch unglaubwürdig. Ja, das stimmt. weil es noch keiner versucht hat. Ja, und deshalb, wir haben da sehr viel Neuland betreten. Aber wie Sie auch gerade sagen, wenn man diese Tipps verbreitet, dann kriegt man genau die Rückmeldung, ich fühle mich fitter, die Beschwerden sind weg, die Haut juckt nicht mehr. Und die Befunde sind so krass und beweisend, dass, als Beispiel mal, wenn ich mich richtig schlecht mit diesen hochverarbeiteten Produkten ernähre, kann ich schon nach einem Wochenende nachweisen, dass der Darm durchlässiger wird. Und das ist eine Entwicklung, die irgendwann dann auch in Autoimmunerkrankungen münden kann, auf der einen Seite. Ja, und das hat man auch ausprobiert hier an der Universität in Hamburg. Da hat man Mäuse und Menschen eine Woche mies ernährt mit wenig Ballaststoffen. Ja, und da stellte man fest, die weißen Blutkörperchen waren weniger aktiv. Die Mäuse sind dann, als man sie angesteckt hat, häufiger gestorben und schwerer erkrankt. Und bei den Menschen konnte man, die hat man nicht angesteckt, das darf man nicht, nee. Aber da sah man auch, dass die weißen Blutkörperchen schlapp waren. Und wenn man das jetzt mal überträgt auf die Corona-Zeit, ja, dann finden wir genau das auch. Die schlecht Ernährten, die waren im Krankenhaus, die sind innerhalb von 24 Stunden verstorben. Und haben wir in Corona über Ernährung gesprochen? Haben wir in der Nachbereitung des Themas über Ernährung gesprochen, was wir hätten besser machen können? Nein, bis heute nicht. Und das ist halt das große Problem, dass in der Gesellschaft das Thema nicht diskutiert wird, hier in diesem Podcast ja, Ihre Follower auch, aber das ist immer noch, sind einzelne Bubbles, ich werde auf der Straße vielfach angesprochen und die sagen, oh danke, 35 Kilo weniger, mir geht's so gut, aber es ist noch keine Mainstream-Bewegung und wo es gar nicht angekommen ist, ist in der Politik.
Ja, total, also das stimmt total. Und auch bei, ich moderiere, ich habe jetzt bei zwei Bundesministerien moderiert, da habe ich das auch als Thema mal aber das also teilweise, es gibt, also wird es gehört, aber auch ne, die Zuckersteuer ist ja auch ein Versuch jetzt. Ich hatte in einem Podcast von Ihnen gehört, was ich spannend fand, dass Sie darüber erzählt haben, dass in England die Zuckersteuer schon früher eingeführt worden ist. Vielleicht können wir einmal kurz sagen, was das ist für alle, die es nicht wissen, jetzt zum Ende des Podcasts, und Sie wollten noch über die App sprechen. Das machen wir auch noch. Aber Sie hatten gesagt, dass in England die Zuckersteuer eingeführt worden ist. Was ist es? Sagen Sie gleich nochmal. Und dass durch diese eingeführte Zuckersteuer Mädchen in sozial schwachen Familien, wo öfter schlechte Ernährung vorherrscht, da Gewichtsabnahme, Gesundung, ganz viele Dinge passiert sind. Können Sie uns da nochmal kurz mit rein?
Genau. Also es geht, ich bin ja auch Gegner von Steuererhöhung. Also nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Es geht bei der Zuckersteuer, das ist das Wort schlecht. Das ist eine Lenkungssteuer eigentlich, ja. Man soll mit so einer Lenkungssteuer, das ist der bessere Begriff, dafür sorgen, dass die Industrie weniger Zucker reinmacht. Die englische Zucker-Lebensmittelindustrie, die Limonadenindustrie hat weniger Zucker in der Limonade. Und wenn man jetzt mal gerade auch, viele werden sagen, ja, muss die Cola so süß sein? Nein, muss sie nicht. Wir können es weniger süß machen. Es gibt auch Limonaden, die kommen mit weniger Zucker aus. So eine Zuckerabgabe würde dazu führen, auf den Druck, auf die Hersteller ausüben, zu sagen, wir machen weniger Zucker rein, dann müssen sie ja gar keine Abgabe zahlen, ja? Und wenn dann Einnahmen vom Staat kommen durch eine Zuckersteuer, dann bitte sollte man das Geld dafür verwenden, gesunde Lebensmittel günstiger zu machen. Und da müssen wir nämlich hin. Warum soll ich denn Erbsen und Bohnen und Kopfsalat mit einer Mehrwertsteuer belegen? Das sollen die Leute ja kaufen, genauso wie Nüsse. Also alle Grundnahrungsmittel, die gesund sind, die muss man von der Mehrwertsteuer befreien. Und das, was die Leute krank macht, das muss ein bisschen teurer werden. Und dann animiert es uns auch dazu, davon weniger zu konsumieren. Und genau, und es gibt in 100 Staaten, gibt es sowas schon. Wir sind jetzt also nicht die Vorreiter, das sind wir in Sachen Prävention gar nicht, sondern wir sind echt die Sitzenbleiber. Ja, wir sind in Sachen gesund Lebenserwartung in Europa Schlusslicht. Wir sind in Sachen Männer Überleben Schlusslicht. Ja. Die schwedischen Männer haben nur 2 Jahre Differenz zur Lebenserwartung der Frauen, in Deutschland sind es 4. Und das ist ein Alarmzeichen dafür, dass in Deutschland was nicht stimmt. Das interessiert die Politik gar nicht, dass wir letzter sind in der Lebenserwartung und auch verglichen mit Ländern, die ein ganz anderes Gesundheitswesen haben als wir und nicht so viel ausgeben. Also diese Zuckersteuer ist nicht etwas, wo wir sagen, das ist überfällig. Das ist seit Jahren überfällig, muss man sagen. Und es ist ein Versäumnis ohnegleichen, dass die Politik es nicht gemacht hat. Es ist geradezu peinlich, dass man diesen einfachen Weg nicht gegangen ist. Und in England hat es dazu geführt, dass, wie Sie schon sagten, also Mädchen aus ärmeren, aus weniger gebildeten Kreisen haben ganz besonders davon profitiert. Und wenn ich mir zum Beispiel im Fernsehen die ganze Werbung, die auf Kinder abzielt, für Limonaden, ja, für Apfelsinenlimonade beispielsweise, die sehe ich gerade derzeit, weil ich gerade einen Film sehe, wo die fängt immer an mit dieser Limonade. Und es zieht so richtig auf so 6, 7, 8, 9, 10 auf Jugend ab. Dann muss ich sagen, das ist etwas, was nicht geht. Und hier ist es ein Vergehen der Lebensmittelindustrie, speziell diese Altersgruppen anzupeilen, weil sie ganz genau wissen, dass sie ihnen schaden. Wir haben eine jährliche Steigerungsrate von Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen. Und das kriegen wir nicht mehr finanziert. Ja? Muss man sagen, als ich 30 Jahre war, junger Arzt, da gab es gar keine Kinder und Jugendlichen mit Typ-2-Diabetes. Ja? Das muss man sich vor Augen führen, das hat sich in den letzten 30 Jahren getan. Wir haben Kinder mit Altersdiabetes. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also wir brauchen viel mehr Lenkungssteuer. Gesundes muss billiger werden. Und Teures muss die Industrie so herstellen, ehrliche Produkte, dass sie der Bevölkerung nicht schaden. Aber leider ist halt der Lobbyismus so groß. Und ich war auch einmal in Berlin bei einer Veranstaltung, wo das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat auch dabei war. Die waren mit sich und der Welt zufrieden. Es lief alles super, waren sie der Meinung. Und ich war natürlich nicht der Meinung, aber das war halt so auch so eine Lobbyveranstaltung. Und da dringt man eigentlich auch nur sehr schwierig durch. Aber wir müssen weiter da tatsächlich den Finger in die Wunde legen.
Ja. Vielen Dank erstmal für alles. Nehmen Sie uns doch nochmal mit. Sie haben ja mir im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie jetzt was ganz Neues rausbringen. Also das Buch verlinke ich auf jeden Fall. Das interessiert mich auch total. Also ich lese unglaublich gern Ihre Sachen. Und diese App, die Sie jetzt rausbringen, ist eine App, die man sich holen kann und die zu 100% bis zu 100% von der Krankenkasse übernommen werden kann, was ja auch eigentlich, also kennt man gar nicht so. Können Sie das verteilen für alle, die jetzt sagen, okay, Neuland, ich bin kein Buchleser, ich habe mein Smartphone immer dabei und muss länger auf den Bus warten und will checken, was habe ich gegessen, ist es okay, wie würde man Ihre App benutzen?
Genau, also die My Food Doctor App haben wir haben die letzten Jahre entwickelt, das ist ein irre langer Prozess und wir haben das gemacht. Aber gesagt haben, wir haben so einen enormen Wissensvorsprung. Wir wissen, wie man präventiv wirksam ist und wie wir Krankheiten verhindern können. My Food Doctor App ist eine App, die analysiert die Ernährung und kann die Ernährung da eingeben. Und es wird dann analysiert und man kriegt das Ergebnis regelmäßig rückgespiegelt. Also da werden die Ballaststoffe gemessen. Wir waren auch die Ersten in der Branche, die das gemacht haben. Die Ballaststoffe werden gemessen, Eiweiß, Kohlenhydrate, Zucker, Mahlzeitenfrequenz, Gemüse, alles. Also alle wichtigen Parameter werden gemessen. Und dann wundert man sich erstmal, ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist in den meisten Fällen eigentlich die Reaktion. Und dann bearbeitet die App mit einem, was willst du jetzt ändern? Ja, also nicht alles bitte, weil das überfordert uns. Dann sind wir schon wieder im Bereich einer Maximalumstellung. Das kriegen wir im Alltag gar nicht hin. Und dann wird Stück für Stück das bearbeitet, die App coacht. Wir haben 7 Module da drin, da haben wir also unheimlich viel Inhalt aus unseren Büchern drin. Diese 7 Module machen einen echt zum Profi und wenn man diese Module bearbeitet hat, dann kriegt man ein Zertifikat, das reicht man bei seiner Kasse ein und das ist das Besondere und das ist das Einmalige und das ist das Neue und die erstattet dann bis zu 100% der Kosten. Das gab's so noch nicht. Wir sind die Ersten, die es geschafft haben. Wir sind die Einzigen, die es geschafft haben. Und ich weiß auch ganz genau, dass das nach uns kaum einer mehr schaffen kann, weil es unheimlich hohe Hürden sind. Das ist die Qualitätsansprüche sind enorm. Und die gesetzlichen Kassen haben uns da aber ein Zertifikat gegeben und sagen, ja, eure App wird rückerstattet. Und damit sind wir die Ersten und die einzigen, es ist ein niedriger Zugang, es ist sozusagen der Ernährungsdoc für zu Hause, fürs Wohnzimmer, für die Couch oder wie du willst, für die Küche. Und die Möglichkeit, sich auf hohem Niveau selber die Ernährung zu verbessern, eine Rückmeldung zu bekommen. Und weil wir zu wenig Profis haben im Bereich Ernährungstherapie, war das unser Anliegen zu sagen, das kann jeder nutzen. Ja? Ob der nun irgendwo in Bayern auf dem Land wohnt und irgendwie 80 Kilometer zur nächsten Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin hätte, weil das ist nämlich die Alternative. Das wird auch von der Kasse bis zu 100% bezahlt, aber da muss ich hinfahren. Ja? Und hier ist erstmal eine Basismaßnahme. Ich kann das mal selber gucken, was schaffe ich denn selber? Ja? Und wenn ich damit erfolgreich bin, ja super, das haben wir ganz viele, die nehmen 30, 40 Kilo ab, die gehen es besser, also all diese Effekte, die wir auch bei den Ernährungsdocs haben. Und wenn man nicht erfolgreich ist, dann lädt man einfach die Analysen runter, mailt das an eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, zum Beispiel an uns, ans Medikum Hamburg. Und dann kann man dann noch zusätzlich eine Online-Beratung buchen. Wir haben auch einen Support-Service sowieso auch, wo nur Ernährungsfachkräfte dran sitzen. Also die kann man auch jederzeit erreichen. Und für uns ist das, also Deutschland ist nicht nur Schlusslicht in Lebenserwartung, Deutschland ist auch Schlusslicht in Prävention. Für uns ist das ein Baustein, die Prävention in Deutschland maßgeblich zu verbessern. Und das ist so überfällig, dass ich mir deswegen, und deshalb haben wir es ja gemacht, auch eine größtmögliche Verbreitung finden für die App. Wird ja erstattet, also insofern kriegt man es auch noch umsonst quasi. Und es bringt uns gesundheitlich von der Psyche, von der Verfassung ein Stück weiter voran. Und deshalb Deutschland wirklich bitter nötig.
Ja, stark. Also im Grunde genommen Hilfe zur Selbsthilfe plus
ja, ganz genau.
Zugänglich für jeden, weil es erstattbar ist.
Ja, richtig. Jede gesetzliche Krankenkasse erstattet das. Und gut, wer nicht in der gesetzlichen Krankenkasse, wer privat versichert ist, der kostet jetzt 99 Euro im Jahr. Aber das muss man sich mal vorstellen, 99 im Jahr für so eine Dauerbegleitung, wo man wirklich Ruhe, Zeit hat, in Ruhe, in Muße seine Ernährung zu optimieren. Also das ist für uns ist es der Gamechanger, aber nur dann, wenn es auch viele Leute benutzen. Erhält dich auch in Österreich. Da wird es aber leider von der Kasse nicht bezahlt. Ich habe die Krankenkasse in Österreich schon angeschrieben, aber da, ja, wie gesagt, es ist halt in der Politik und in vielen Kassen noch nicht angekommen, dass das unser Gamechanger ist für ein glücklicheres, für ein gesünderes Deutschland bzw. Österreich, das auch weniger Kosten verursacht.
Ja, Sie schicken mir auf jeden Fall, oder ich finde den Link auf jeden Fall dazu, dass ich den mit in Shownotes setzen kann. Und ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr, Riedel, auch für alles. Also ich fand es so spannend, dass wir jetzt über die Leber, über auch diese ganzen Zusatzstoffe, mögliche Auswirkungen und ich finde, gesprochen haben. Und ich finde auch so schön, wie Sie das erklärt haben, weil ich finde, es ist immer alles so weit weg, Diabetes und ach, das hat betrifft mich alles doch nicht. Und wenn man irgendwie relativ schlank ist und einem es ganz okay geht, denkt man, das ist das Normal. Aber zu erkennen, dass das Normal noch viel höher sein kann, nämlich stärker psychisch, emotional, körperlich, weniger Falten, wenn man den optischen Anspruch sieht. Und ich finde, man kann immer auf alle an ihrem, ne, wo jeder will, abholen, auf jeder Ebene. Und das, finde ich, haben Sie auf jeden Fall super jetzt nochmal veranschaulicht. Also vielen Dank.
Genau, die Ernährung hat Auswirkungen in den ganzen Körper und die Organe kommunizieren auch. Ich sagte, um da vielleicht nochmal ein Schlusswort zu setzen, wenn die Leber betroffen ist, kommuniziert sie in den ganzen Körper rein. Es ist nicht nur so, ja, ich habe eine Fettleber. Halt, diese Fettleber stört die gesamte Gesundheit des Körpers. Die stört die Gesundheit der Gefäße, der Haut, der Psyche, überall die Niere. Wir haben sogar ein erhöhtes Risiko, eine erhöhte beschleunigte Alterung der Niere, beschleunigte Alterung des Herzens. Also ich sag's mal so, eine Fettleber durch falsche Ernährung ist ein großes Unglück für den gesamten Körper vom Kopf bis zum Fuß.
Wahnsinn. Okay, also das war wirklich nochmal ein gutes Schlusswort. Es ist ja immer die Frage hinzu oder weg von Motivation. Und ich finde, wir haben jetzt wirklich so beides gemacht. Hinzu, was man alles sein kann und weg von, was wir alles nicht haben wollen. Also vielen lieben Dank, Herr Riedel.
Ja, ich danke für das Gespräch.
Ich hoffe, es war für euch eine spannende Folge. Ich finde es so krass mit der Leber. Wirklich absolute Empfehlung, sich mal auch seine Organe anzuschauen, auch wenn sich das irgendwie verrückt anhört. Und es ist wirklich crazy. Man denkt danach, okay, Fettleber, wenn man es sieht, ist es was ganz anderes, als wenn man es nur hört. Zu Matthias Riedel, Dr. Matthias Riedel, verlinke ich dir auch nochmal alles in den Shownotes. Ich finde einfach diese Kraft von Ernährung, dass es was mit uns zu tun hat, wer wir sind und wie es uns geht, das finde ich einfach so einen wertvollen Aspekt. Und ihr wisst, ich teile immer gerne Dinge, die ich selber nutze und die selber so einen großen Mehrwert in meinem Leben hatten. Und habe ich schon ganz oft vom Dattelzucker oder von den Datteln von Nara Food erzählt, die mein Kooperationspartner sind. Wirklich, ich werde so oft gefragt. Ich habe jetzt am Wochenende einen Crumble gemacht, ein Rhabarber-Erdbeer-Crumble und habe komplett wirklich die Erdbeeren und den Rhabarber anstatt mit richtigen, totgebleichtem Industriezucker mit diesem Dattelzucker, das ist so richtiger Bio-Dattelzucker, der bröckelt, das ist so ein richtiges Naturprodukt, das darauf, dann der Crumble, den mit Medjool-Datteln, das sind so richtige fette Karamell-Medjool-Datteln. Ich sag euch, unfassbar. Wirklich, weil Als ich zuckerfrei geworden bin, dachte ich, ach komm, ich hole jetzt einfach diese ganz kleinen verklebten und das ist so ein krasser Unterschied, welche Dattel man nutzt, weil diese ganz fetten, es gibt Medjool ist ja so die Karamell-Dattel und die sind wirklich, die sind auch ganz hell, ganz die, wie Karamell haben die dann von der Farbe, sind gerade für Süßigkeiten perfekt. Es gibt auch natürlich, die haben auch noch Mazafati-Datteln, die sind sehr beruhigend oder Deglinur, wenn man konzentriert arbeiten will. Es gibt wirklich, jede Dattel hat so eine Superpower, dass wenn wir Lust haben auf was Süßes, dass dann auf jeden Fall das, was von der Natur kommt und Datteln wachsen von Bäumen. Man könnte in der Wüste, so sagt man, 3 Wochen mit Datteln überleben, weil die einfach so voll auf wirklich Nährstoffen sind. Also was da allein für B-Vitamine drin sind, also wirklich voll off. Und deswegen werde ich nicht müde, die Sachen, die ich nutze, zu teilen, weil ich einfach glaube, dass es einen Unterschied macht, was wir benutzen und ob wir eine super fette Medjool-Dattel haben in Karamellgeschmack, full of Nährstoffe, wissen, wo es herkommt, das Bio ist, es nicht noch durch 1000 Prozesse lief und wirklich, wenn wir süß essen, richtig gesund süß essen. Genau, das wollte ich mit euch teilen. Der Rabattcode ist Leandra. Wirklich, schaut vorbei. Herzensempfehlung und das Rezept, diesen Erdbeer-Rhabarber-Crumble. Ich sag euch allein wirklich, dieser Crumble, den hätte ich schon... Ich hätte das schon ohne den Teig oben. Ne? Der Crumble ist ja so Teig, der ja so gebröckelt ist, wie man das beim Streuselkuchen mag. Es ist ja eigentlich ein Erdbeer-Rhabarber-Streuselkuchen auf Deutsch. Oh, so lecker. Also das teile ich auf jeden Fall, auch das Rezept. Und ja, ihr Lieben, ich danke euch wirklich von Herzen. Ich freue mich über alle, die schreiben. Ich freue mich, dass Dr. Matthias Riedel im Podcast war. Also ihr Lieben, ihr merkt, ich bin on fire und ich freue mich wirklich so sehr, von euch zu hören und auf ganz viele tolle neue Podcast-Folgen und Podcast-Gäste und von euren Geschichten zu hören. So, ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz gute Woche. Ganz viel Sonne, ganz viel leckerem Essen. Mangiare bene, wie meine Oma immer gesagt hat, ist die halbe Miete. Alla prossima, ihr Lieben, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.